Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg live ins Studio A gehackt vom Radio Dreieckland. Ihr hört uns auf der 102,3 auf rdl.de im Livestream oder zum zeitsouveränen Nachhören im Podcatcher eurer Wahl. Da sind wir etwas mit der Pflege hinterher, das weiß ich, wird kommen. Mit mir im Studio heute, wir haben den 8.4.2024, es ist 19 Uhr und mit mir im Studio ist der Tau.
Und der SMTW.
Guten Abend. Wie üblich fangen wir wahrscheinlich mal so ein bisschen mit den vergangenen Terminen an. Du warst nicht auf der Easter Egg, ne?
Nein, ich habe leider kein Ticket bekommen.
Du hast kein Ticket bekommen?
Nein.
Das ist äußerst ärgerlich. Ich hatte das Glück und hatte ein Ticket.
Gut, und wie war's?
Es war eine sehr schöne, sehr angenehme Veranstaltung. Ruhig und übersichtlich, obwohl eigentlich 700 Leute da waren. Aber es hat sich, also es war eine angenehme Menge so. Es war nicht überlaufen, es war aber auch nicht leer. Ich habe relativ viel eigentlich in Gesprächen mit irgendwie Leuten verbracht. Und es sind doch recht viele schöne Dinge da aufgeploppt. Das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist die Idee für einen 1D-Pong. Die Idee ist zwar schon alt, aber die Umsetzung war sehr schön. Demnächst hier in Freiburg zu bewundern. Ja. 1D-Pong mit LEDs.
Ja, mit wie vielen LEDs wird es?
42.
42, was frage ich?
42 Tennisbällen, genau, was fragst du eigentlich? Ansonsten hatten wir, glaube ich, wie üblich die netzpolitischen Kaffeekränzchen, die waren eigentlich immer sehr angenehm. Da war ich jetzt an Ostern nicht da, keine Ahnung, was da passiert ist.
Und ja, war ja auch nicht da. Ja.
Genau, du bist ja quasi hoher Besuch.
Ja, genau, ich bin ja mittlerweile Ausländer.
Also Schwabe.
Der Partner im Schwabenland, genau. Bin ja beruflich umgezogen. Damit einhergehend Wohnungssuche und allem letzten Jahr, genau.
Ja, also dann bist du jetzt mittlerweile schwäbisch-orthodoxer Pastafari.
Ja.
Also Käsespätzle zur Nudelmesse.
Ja,
okay, das sehr so gut, sehr gut. So gehört sich das.
Und Butterbrezel, ganz klar.
Also. Okay. bei den kleinen Veranstaltungen, also wenn ihr so in Richtung Chaos, Computerclub Interesse oder sonst was habt, sind so kleine Veranstaltungen eigentlich auch immer eine sehr schöne Möglichkeit, mal ein bisschen Leute kennenzulernen. Schaut am besten mal so, was bei euch in der Umgebung los ist. Also im Normalfall findet sich auf events.ccc.de was oder auch auf ccc.de gibt es dann die Liste mit den Chaos-Treffs und den Airfas. Die Airfas sind so ein bisschen die Chapter des CCC oder so, wobei das grundsätzlich eigenständige Vereine sind. Aber da könnt ihr einfach auch mal regional bei euch in der Gegend gucken, was bei euch so los ist. Ansonsten hier im Chaos Computer Club Freiburg ist üblicherweise Sonntag 15 Uhr ein ganz guter Termin, um mal so einen Erstkontakt zu finden. Oder wenn der Raumstatus auf grün ist, dann solltet ihr vielleicht aber auch nicht allzu lange warten.
Also alternativ kann man auch in seinem Städtlein oder wenn man größere Stadt ist, auch einen Chaos-Treff gründen. Also jetzt zum Beispiel sag ich mal, Umzug in Tübingen, da gibt es keinen richtigen Erfa. Da hat sich jetzt ein Chaos-Treff gegründet und der ist jetzt auch dabei, ein Verein zu sein. Das ist noch die letzte Papierarbeit. Also genau.
Du einfach bringst das Chaos nach Tübingen.
Naja, es war schon ein bisschen vor mir da so, aber genau, es ist nochmal viel Arbeit, was man vor 10 Jahren gemacht hat, darf man da jetzt wieder machen im Großen und Ganzen. Das
ist mittlerweile eher schon so 14 Jahre her, oder?
Ja,
ich glaube, die 10-Jahres-Feier war so die letzte öffentliche Party vor der Corona-Nummer
in
Freiburg. Egal. Ja. Ansonsten wäre am Donnerstag, am kommenden Donnerstag, also dem 11.04. ab 19 Uhr das Hexentreffen im CCC Freiburg. Flinter Persons Welcome. Nächste Woche Donnerstag, das ist dann der 18., ist Chaos Meets Reality. Da übernehmen wir die Kneipe im Strandcafé. Auch ein guter Ding, mal vorbeizuschauen. Ja, ich glaube so. GPN ist die nächste große Veranstaltung in Karlsruhe. Haben wir schon mehrfach Werbung für gemacht. 30.05. bis 2.06. Und im ZKM in Karlsruhe, das ist das Zentrum für Kunst und Medien oder Kultur und Medien, das verwechsel ich immer, ist super, kostet nichts, kann man mal vorbeigehen. Informationen gibt es unter der wunderschönen Domain gulas.ch, also Gulasch, weil das ist GPN steht für Gulasch Programmiernacht. Und lohnt sich auch so für einen, ne, ihr seid mit dem Zug in 2 Stunden dort, dann kann man sich das mal angucken.
Genau. Ist auch immer schön mit dem Museum nebendran, die ist meistens auch noch offen.
Ja.
Genau.
Und dann kann man sich diese Mediendinger mal angucken. Haben wir denn noch Themen? Ist irgendwas passiert?
Keine Ahnung, es passiert immer ganz viel. Was lese ich denn da? Ich lese da ja was von XZ-Lücke. Was ist denn eine XZ-Lücke?
Gute Frage, nächste Frage. Ihr habt vielleicht in den letzten Tagen, also am Karfreitag ging es los, da ist dann einmal durch die gesamte Tech-Bubble die XZ-Lücke durchgeblubbert. Jetzt, wie erklären wir das am geschicktesten oder am ungeschicktesten? Also, XZ ist ein kleines Tool, das ist bei eigentlich allen Linux und Linux-Derivatensystemen irgendwie mit drauf. XZ ist so ein Komprimierungsverfahren, das ist ein sogenanntes Standard-Tool. Das gibt es schon irgendwie ewig. Das haben ganz viele andere Programme benutzen das. Also so bei dem Linux ist es ja durchaus üblich, dass man ein kleines Tool hat, weil es ein Ding gut kann und auch nur das. Und alle anderen benutzen dann quasi dieses Tool. Jetzt ist da was aufgeploppt, das war eine doch relativ schwere Sicherheitslücke. Das Ganze ist technisch etwas komplizierter und sophisticated so. Also ich habe bisher leider noch keinen wirklich guten Real-Life-Vergleich gefunden, was diese Lücke macht. Also die in der Konsequenz öffnet die dann sozusagen oder hinterlegt die einen, ich sage jetzt mal, Generalschlüssel. Das heißt, dass man sich von außen, wenn man im Besitz von diesem Generalschlüssel ist, kann man sich von außen auf ein System, auf dem diese defekte Version oder die, besser gesagt, die Version von XZ mit dieser Sicherheitslücke, wenn die sich drauf befindet, kommt man eben von außen dran, obwohl man nicht.
Meine Frage wäre jetzt, ist es eigentlich eine Sicherheitslücke?
ja, das ist definitiv eine Sicherheitslücke gewesen. Also ist im Endeffekt sowas, ist wenn das Ding auf allen Servern gelandet wäre, hätte der Personenkreis, der diese Sicherheitslücke eingebaut hat, dann kommen wir gleich zu, Zugriff auf diese ganzen Server gehabt. Man schätzt, das wären mehrere, also Millionen von Servern gewesen, eher so 2-stelliger Bereich, weil das so bei den ganz klassischen Tools, wir haben immer mal wieder von SSH geredet, das ist so ein Protokoll, da wähle ich mich dann halt entsprechend ein auf ein anderes Gerät und das hätte dieses SSH aufgemacht für alle, die im Besitz eines speziellen Schlüssels sind. Das ist sozusagen einmal Generalschlüssel für alle Häuser.
Also was für mich jetzt da so ein bisschen rausklingt, ist halt, dass da eine gewisse Absicht mit drin war, oder?
Völlig korrekt. Also die kann man da unterstellen. Und das ist so das, was gerade sehr spannend ist. XZ ist Open Source, ist Teil von diesem Linux-System. Und man hat mittlerweile so zurückverfolgt, weil es ist ja eben Open Source. Das heißt, man sieht, wer hat welchen Code wann reingeschrieben. Und da haben sich dann ein paar Leute Mühe gegeben und sich einmal zurückverfolgt, was da passiert ist. Aufgefallen ist das auch nur, weil ein Datenbank-Nerd bei irgendwelchen Testexperimenten einen leichten Leistungsverlust festgestellt hat. Und das war wohl wirklich eher so ein leichter Leistungsverlust. Also nicht irgendwie krass eingebrochen und man sieht sofort, es ist was kaputt, sondern eher so zufällig. Also es war auf jeden Fall schon mal gut versteckt. Und der ist dem dann nachgestiegen und dann sind ihm wohl irgendwann die Augen ausgefallen und hat dann mal laut getrommelt und dann hat sich da irgendwie alle Welt drauf gestürzt. Der kleine Vorteil, was da sozusagen, oder was heißt Vorteil, es ist nicht dazu gekommen, dass dieses defekte XZ irgendwie in der Welt gelandet ist. Das ist gefunden worden, während das noch alles in so diesen Testing und Developer Edition sozusagen, ne? Also bei den ganzen Linux-Distributionen, Debian, Ubuntu und sonst was.
In den Pre-Releases.
Genau, da gibt's immer Vor-Releases, die sind dann noch nicht für den Produktiveinsatz gedacht. Und da kann man sich da mal angucken, was sind so die Änderungen in der nächsten Version und dann kann man mal ausprobieren, was so die eigene Software, die man gebaut hat, vielleicht damit macht oder nicht macht. Genau das hat dieser Mensch getan. und festgestellt, dass irgendwie seine Datenbankanfragen ein Hundertstel langsamer werden oder sonst irgendwas.
Wäre das jetzt zum Beispiel aufgefallen, wenn das eine Closed-Source-Software gewesen wäre?
Mit ziemlicher Sicherheit nicht, weil da wäre man dann ja schon dran gescheitert, nachzugucken, warum das jetzt langsamer ist. Na, also dann stellst du zwar fest, okay, meine Datenbank ist jetzt ein klein bisschen langsamer, messtechnisch, aber du kannst halt nicht reinschauen, was der Code effektiv macht. Das heißt, die ganze Kette, die sozusagen ab dem Zeitpunkt passiert ist, da ist etwas langsamer geworden, dann hat der Mensch angefangen mal zu gucken, was waren denn die Codeänderungen. Und dann ist eine Codeänderung aufgefallen, die sah fishy aus, und dann hat man angefangen, haben viele Menschen angefangen, hinterher zu recherchieren, wie dieser fischige Code da jetzt reinkam. Und das ist natürlich was, das kannst du jetzt so bei einem Word oder so kannst du das nicht machen, weil da gibt es den Source Code nicht öffentlich. Das heißt, da kann keiner überprüfen, außer Microsoft selber, ob da jetzt eine Sicherheitslücke drin ist oder nicht.
Also man könnte vor allen Dingen nicht nachvollziehen, wer es war. Man könnte ja sowas wie Reverse Engineering selber betreiben. Mhm. Aber dann kann ich quasi nur den Stand, den ich gerade habe, anschauen. Genau. Und das auch nur mit viel, viel, viel Arbeit.
Das ist richtig krass viel Arbeit.
Ja. Genau. Also, aber ich könnte niemals sagen, okay, diese eine Zeile Code hat der oder die Entwicklerin jetzt absichtlich oder unabsichtlich und da eingefügt. Und das wäre relativ schwer nachzuvollziehen, wer jetzt Intention hatte.
Ja.
Etwas und zu tun.
Also dadurch, dass es jetzt diese ganze Open Source, den Source Code von diesem XZ eben gibt, konnte man dann nachvollziehen, dass das wahrscheinlich losging so circa 2021. Das ist also einfach schon mal so gut 3 Jahre her, weil da hat sich dann der betroffene User, der dann da die schlussendlich diese Lücke da eingebaut hat, einen GitHub-Account erstellt. Das ist so, wo Source Code ausgetauscht wird. Da kann man also Source Code einsehen, runterladen, ändern und wieder hochschieben und so weiter. Der hat dann angefangen, bei XZ so ein bisschen zu helfen. Ja, also erst auch vernünftige Arbeit eingecheckt und irgendwelche von Doku schreiben über sonst was, weil bei ganz vielen von diesen Tools, das machen halt irgendwie Freiwillige. Ne? Also ein paar Computerenthusiasten, die denken, oh, ich habe Bock da irgendwie was zusammen zu coden, oh, ist effektiv, oh hups, wird dann irgendwie plötzlich überall eingesetzt und dann bist du ruckzuck in der Lage oder bist du in der Position, dass du irgendwie ein Tool baust, worauf mehrere Millionen Server auf diesem Land, auf dieser Erde angewiesen sind und du bist die einzige Person, die das irgendwie baut.
Ja, das wäre ja bei einem Komprimierungstool relativ die Position, die man dann da hat. Ne?
Ja.
Klar, ich glaube, die ganzen Repos oder die ganzen Updates, die man sich zieht, sind ja auch erstmal komprimiert, aber wenn man so viel Traffic hat. Mhm. Das heißt, man könnte dann auch irgendwelche Update-Server quasi angreifen etc. pp. Oder als Angriffsvektor benutzen.
Genau, das ist also eine Stelle in einem System, da will man eigentlich vertrauensvolle Menschen haben, die vielleicht über lange Jahre schon guten Code geliefert haben, die zuverlässig sind. Kommt bei diesen ganzen Open-Source-Sachen leider immer ein bisschen schwierig, weil ist ja Open-Source, kostet ja nichts, ne? Und die großen Firmen setzen das dann fröhlich ein und du kriegst nicht mal einen feuchten Händedruck, also nicht mal einen feuchten Hände drauf.
Ja, die wissen ja, können dich ja wahrscheinlich noch nicht mal, also müssen nicht persönlich.
Ja.
Ne? Die sind froh, okay, da gibt es Quellcode, den kann man kompilieren, den kann ich benutzen.
Ja, kommt ja bei Linux mit, ist egal.
Genau, ist ja gut fürs Business. Ich habe eine kostenlose Software am ersten Mal.
Ja. In der Timeline geht es dann so ein bisschen weiter, dass sich die angreifende Person, also man muss es eigentlich als Angriff einordnen, da sich über quasi 2 Jahre hinweg das vorbereitet wurde, diese Lücke da reinzubekommen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie hingehst und schiebst Code da rein und da steht irgendwie hier Open Backdoor, if benutzt der Name gleich SMTW. Das würde relativ schnell dazu führen, dass der SMTW in dieser Community einfach mal direkt rausfliegt. Das würde ja direkt ausfallen. Nee, also es muss schon sehr viel sophisticateder laufen. Das sieht auch eher so aus, als ob das ein schon von vornherein geplanter Angriff war, so vom Verhalten und was alles außenrum getan wurde von diesem User und auch von anderen Usern, die mit auffällig ähnlichen Mailadressen und so weiter sich da irgendwie Kommentare drunter geschrieben haben. Die haben dann Druck aufgebaut auf den einzelnen
Entwickler. Also es war eigentlich auch quasi schon Social Hacking, ne? Also dass ich nicht nur quasi die Software manipuliere und angreife, sondern auch quasi auf der menschlichen Ebene anfangen, Leute zu drängen, dieses Stück Software dann auch in den Produktivzustand letzten Endes zu heben. Hat es in diesem Fall quasi in die Pre-Releases geschafft und wurde dann noch entdeckt. Hätte aber auch durchaus anders ausgehen können.
Hätte anders ausgehen können. Und da ist auch gerade relativ viel Bewegung in der Open-Source-Szene und wird viel geguckt. Man traut sich mal wieder nicht mehr gegenseitig. Und der ursprüngliche Maintainer von dem XZ ist eben da auch durchaus angegangen worden. Ja, jetzt mach mal schneller und wir brauchen die Features ganz dringend. Und man hat noch so ein paar andere sophisticated Dinge außenrum gebaut. Und das ist eigentlich alles sehr geschickt zusammengestöpselt. Weil es dann, ich meine, das war natürlich dann auf der Easter Hack auch sehr viel Thema mit den Leuten, mit denen man da gequatscht hat, weil das schon auch so ein, ja, also dann kamen die einen, oh Gott, da sieht man, Open Source funktioniert nicht. Andere haben dann gesagt, so, nee, Moment, das funktioniert, hat ja gerade bewiesen, dass es funktioniert. Es ist leider sehr, sehr weit gekommen, ne, hat es bis ins Pre-Release geschafft. Das ist also, weiß ich jetzt nicht so viele, absichtlich eingebaute Backdoors, die so weit gekommen sind, von denen wir wissen. Wer weiß, was es da sonst noch gibt. Wie gesagt, ne, also bei einem Stück Kaufsoftware, wo der Source Code nicht öffentlich ist, hätte man einfach überhaupt gar keine Chance, das in irgendeiner Form überhaupt zu finden. Da ist man halt auf Gedeih und Verderb auf den Hersteller angewiesen, dass der sich benimmt. Und da wiederum ist es eigentlich auf jeden Fall schon durchaus sehr bekannt und es kam auch mehr als nur einmal vor, dass irgendwelche, wie heißen sie so schön, Three-Letter-Agencies, ja, ne, die ganzen Geheimdienste, dass die natürlich auch versuchen, ne, also entweder zum Beispiel Programmierer, die in großen Firmen arbeiten, entweder zu bekehren oder zu bestechen. Also da könnt ihr euch alles, was ihr so aus James-Bond-Filmen kennt, wie man da Leute dazu bewegt, auf die eigene Seite zu arbeiten.
Ja, ich meine, es muss ja auch nicht mal so sein, wenn man sich jetzt so anschaut, wie die Diktaturen so sind. Ja, wenn ich mal ein bisschen nach China oder Russland, dann wird das halt einfach als Gesetz so gemacht, dass man halt die und die Backdoors quasi einbauen muss, damit der Staat halt mitschnüffeln kann. Dann ist es ja noch nicht mal unbekannt, dann weiß es ja im Prinzip jeder. Es ist bekannt, dass halt der Staat halt mithört. Bei den westlichen Demokratien wird halt auch mitgehört. Dann macht man vielleicht noch so ein bisschen Deckelchen drüber und macht es so ein bisschen geheim und mit ein bisschen Geld, aber das Resultat ist ja relativ ähnlich. Also natürlich gibt es Graustufen dazwischen, klar. Ne? Also
ja, ist ein weites Feld.
Genau.
Ja, ja, das, also auf jeden Fall kam raus, da sind wir alle froh drum, regt gerade in der Community recht stark die Diskussion an, wie man die Open-Source-Community eigentlich vernünftiger fördern kann. Das heißt, dass es auf der einen Seite mehr Unterstützung für Maintainer, dass die sich zum Beispiel eben nicht um die Idioten kümmern müssen, die irgendwie in den Kommentaren schreiben, du bist doof und riechst nach Lulu, nur weil irgendwie was nicht funktioniert. Aber auch zum Beispiel, wie man Firmen dazu bewegen kann, die Software, also Open-Source-Software viel einsetzen, dass die dann zum Beispiel auch mal sagen, wir werfen Münze ein. Ne? Es gibt durchaus so Modelle, dass also gerade die großen Firmen tun das auch. Ob sie es genug tun, ist die andere Frage. Aber zum Beispiel einfach auch Entwickler einzustellen, die sich eigentlich dann nur um Open-Source-Software kümmern. Ja, und dass da weiterkommen. Und dann ist natürlich auch mal die Frage, wie stark will dann die Firma wieder die Open-Source-Software beeinflussen? Das ist auch nicht so ganz einfach,
ja,
immer.
Also man sieht es ja auch zum Beispiel bei Ubuntu, die ja eigentlich auch ein bisschen Bezahlmodell haben. Da gibt es aber auch viel Kritik. Also ich kenne viele Leute, die sagen, nee, ich nehme nicht Ubuntu, weil die wollen halt irgendwie Geld. Aber auf der anderen Seite ist halt eine Firma und sie muss halt irgendwie Geld haben, um halt auch die Entwicklung bezahlen zu können. Von dem her, ja, also irgendwo muss das Geld am Ende des Tages halt herkommen.
Genau, also auch der Entwickler will halt irgendwie was essen. Hä? Und genau. Das gibt mehr als nur einen Fall von Entwicklern und Entwicklerinnen, die irgendwie in die Falle getappt sind und sich ein Riesenprojekt versehentlich eingetreten haben und da jetzt Maintainer sind. Falls ihr irgendwelche Open-Source-Software viel benutzt und ihr sie mögt, schaut doch mal einfach, ob ihr vielleicht auf den Webseiten oder von den Anbietenden irgendwelche Buttons findet. Patreon gibt es immer mal ganz gern. Man kann auch irgendwie ab und zu mal Kohle spenden oder so. Wenn ihr in Firmen arbeitet, in denen viel mit Open Source gearbeitet wird, könnt ihr mal drüber reden. Schaut mal, wir sparen irgendwie richtig viel Kohle für Lizenzgebühren. Wollen wir nicht mal gucken, ob wir den Projekten, von denen wir gerade stark profitieren, nicht mal was zuwerfen?
Ja, das wäre auf jeden Fall so eine Variante, die man da machen könnte. Oder halt, wenn ihr coden könnt und Bock habt, mitmachen. Mehr Leute, ja, mehr gut.
Mitmachen ist immer ganz gut. Mehr Augen, mehr besser.
Genau. Und das generelle Business-Konzept bei vielen von den Open-Source-Sachen ist ja auch eigentlich recht einfach, ne? Also Software und Code gibt es für umsonst. Das hilft allen. Und wer Hilfe bei der Installation braucht oder gerne Features hätte, spezielle oder Anpassungen haben möchte, das ist dann sozusagen das Support-Geschäftsmodell. Also mein Lieblingsbeispiel ist da nicht mal Pretix, das ist eine Open-Source-Software, um damit zum Beispiel den Kartenverkauf von Veranstaltungen zu managen. Die verwenden wir im Normalfall so bei Kongress und Camp und auch die ganzen kleinen Events. Die ist, wenn man sich ein klein bisschen auskennt, ziemlich easy aufzusetzen, aber viele Firmen wünschen sich ja so ein Rundum-Sorglos-Paket. Die sagen dann, guten Tag, ich hätte gerne einmal Pretix das Vollprogramm, und dann kümmert sich die Firma, die Pretix entwickelt hat, also das kam als Hobbyprojekt auf und hat sich dann professionalisiert, und da kann man sich jetzt halt dann sozusagen eine Cloud-Instanz von Pretix klicken, sagen, ich hätte gerne irgendwie, ich muss mal Karten verkaufen, einmaliges Event, man bekommt Hilfe bei der Einrichtung, wenn man das braucht, etc. pp. Also das kann man dann sozusagen auch einfach outsourcen, das Betreiben davon, und dann wirft man da schmale Münze ein und fördert damit eigentlich auch ein gutes Projekt, weil im Zweifelsfall kann man es eben auch kostenlos benutzen, und damit werden auch dann so kleine Veranstaltungen unterstützt. Klingt eigentlich alles ganz vernünftig, ne?
Ja.
Aber diese XZ-Lücke ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Das wird uns auch nochmal eine Zeit lang beschäftigen. Die Lücke selber ist geschlossen. Da braucht sich jetzt gerade niemand mehr Sorgen machen. Das ist zurückgerollt. Da wird gerade die alte Version mit weiter ausgeliefert, weil die auch funktioniert hat. Und die additional Dinge, die es da sinnvollerweise reingeschafft haben, die gucken sich jetzt Leute nochmal an und schreiben sie vermutlich einfach neu.
Etwas genauer an, auf jeden Fall, ja.
Genau. Naja, also dann, wir waren vorher bei Pong, ne? Dann ja, Pong. Könnte man mal gucken, ob wir vielleicht da irgendwas mit Pong auch haben und mal noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Viel Spaß mit dem Pong von Eisenfunk.
Let us go.
Eisenfunk und Pong. Ja, Pong dann demnächst eindimensional auch zum netzpolitischen Kaffeekränzchen im CCC Freiburg. Ich weiß nicht, ob es nächsten Sonntag schon klappt, aber die Woche drauf bin ich sehr zuversichtlich. Vielleicht läuft bis dahin das Projekt. Ansonsten hätten wir den Datenverlust der Woche. Eigentlich sogar zwei. Jetzt kam ja, ne, seit 1. April ist ja der Hanf frei, der Brokkoli offen zugänglich.
Die Bilder in Berlin waren beeindruckend, ja.
Gab's da Zündung? Okay. Um 0 Uhr am Brandenburger Tor, nehme ich mal an.
Ja.
Okay, alles klar. Nee, habe ich nicht gesehen. Natürlich haben sich dann einige, wir hatten ja schon mehrfach berichtet über die Freigabe und so weiter. Und da gibt es natürlich direkt auch dann Bedarf an Software zur Vereinsverwaltung von Cannabis-interessierten Menschen, die eine Anbauvereinigung gründen wollen. Und surprise, surprise, die Software ist unsicher.
Ja, ging ja nicht lang, oder?
Nee, ging nicht lang. 3 oder 4 Tage, dann hat das unser geliebtes Projekt Zerforschung, hat dann eine der Cannabis-Apps mal sich genauer angeguckt und ist dann, wie man so schön sagt, binnen Sekunden hintenüber vom Stuhl gekippt. Das ist die Software mit dem schönen Namen CanGuard.
Oh Gott. So gut war nicht mit dem Guard-Anteil, oder?
Nee, mit dem Guard-Anteil hat es leider überhaupt nicht funktioniert. In Hameln ansässige Thing Bring GmbH. Und die haben wohl ein etwas überhastetes Release gemacht oder sich mit dem Thema Sicherheit gar nicht auseinandergesetzt.
Naja, sie hatten ja jetzt auch nicht allzu sehr viel Zeit, ne? Vom Gesetz, dass es jetzt verabschiedet war, dass klar war, das kommt. Zum Zeitpunkt, dass es legal war. Oder jetzt, was, 1.7. sind die Cannabis-Clubs, oder?
Ich weiß nicht, die dürfen jetzt auch starten. 1.4.
Aber sie dürfen halt, glaube ich, erst öffnen am 1.7. oder sowas. Es gibt noch keine Cannabis-Clubs in dem Sinn, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ich meine, es gibt, aber ist ja auch egal. Das ist eigentlich ein totales Detail, was überhaupt nicht interessiert, weil dass es da irgendwie was mit Cannabis-Clubs gibt, das ist ja schon seit mehreren Monaten klar. Also man hätte sich so vorher mal ein bisschen überlegen können. Und wenn man jetzt irgendjemanden fragt, der sich mit einer App auskennt. Ich meine, sind wir mal ehrlich, viel brauchst du da jetzt nicht. Das ist so ein bisschen Mitgliedsmenschi-Verwaltung und dann so ein bisschen die Eigenheiten für dieses Cannabis-Club-Kram, aber so das darunterliegende Basic-Sachen, also sprich eine Vereinsverwaltung, das ist jetzt nichts.
Ja, sollte es schon fertig abgehangene Software eigentlich geben, würde ich jetzt erwarten, ja.
Genau, und das ist jetzt auch nicht unbedingt so unglaublich komplex, dass man jetzt da extrem krasse neue Erfindung macht, sondern das ist eigentlich alles, was da gewesen ist. Es sieht auch so ein bisschen aus, als hätten sie sich da so die üblichen Toolsets, die man da halt braucht, zusammengeklöppelt und turns out, wer uns schon ein bisschen länger hört und den Namen Zerforschung vielleicht schon mal gehört hat, sie haben ein API-Problem. Zerforschung schaut sich immer sehr gerne die APIs an. Das sind dann die Programmierschnittstellen oder die Programmschnittstellen. Das ist sowas, da kann dann deine App auf dem Telefon, die ruft dann die API auf und sagt, gib mir mal die Daten von meinem Cannabis-Club. Jetzt sollte man natürlich, wenn ich jetzt, Tau, du bist der Chef vom Cannabis-Club, du solltest natürlich Zugriff auf alle die Mitgliedsdaten haben und...
Wäre man dann auch verpflichtet, ne?
Genau.
Im Gesetz muss ich wissen, wer alles natürlich Mitglied ist, von meinem Verein sowieso.
Wer wie viel Gras gekriegt hat.
Genau, das muss ja alles dokumentiert sein, damit man da kein Problem später auf der juristischen Ebene bekommt.
Genau, und ich als als Mitglied in deinem virtuellen Cannabis-Club, ich sollte eigentlich nur Zugriff haben haben auf meine persönlichen Daten und das, was jetzt irgendwie vielleicht vom Cannabis Club aktuell, ne, so Neuigkeiten, irgendwas, keine Ahnung. Aber ich sollte nicht die Mitgliedsdaten der anderen Mitglieder im selben Cannabis Club lesen können, geschweige denn die Mitgliedsdaten aller anderen Cannabis Clubs.
Das wäre nicht gut, ja.
Und es stellt sich heraus, dass man mit einem ganz einfachen User-Konto, also ich als nur Mitglied in einem Club bei diesem Ding mit einem ich ändere mal die Anfrage von meiner ID nach gib mir mal alle und ich krieg plötzlich alle.
Gut, dann habe ich alle. Und freue ich mich und gehe mit dem Koffer Daten raus.
Daten, genau. Und das, also die gesamte Anmeldedaten sind da drin enthalten. Kompletter Name, E-Mail-Adresse, der Passwort-Hash, was für eine Rolle der Benutzer hat, ist er aktiv, Anschrift, Geburtsdatum, welchem Club zugehörig, also welchem Cannabis-Club dann zugehörig, etc. Also das ist dann schon einmal der vollständige Datensatz der gesamten Firma. Und
ist das jetzt alles nur für einen Club oder das klingt jetzt ja mehr nach Software verschiedener Clubs? Das heißt, ich habe nicht nur von einem Club, sondern von deutschlandweit, die sich da...
Genau, das ist so ein Softwareanbieter, der sagt, Sie wollen einen Cannabis-Club gründen, schöne Idee, die Sie da haben, bitte werfen Sie doch bei uns Münze ein, dann bekommen Sie die vollständige Verwaltungssoftware, um Ihren Cannabis-Club entsprechend dem Gesetz zu führen. Soweit so schön die Idee. Ich würde jetzt das System wie Pretix das machen, bevorzugen für sowas, eine Open-Source-Software für zur Cannabis-Club-Verwaltung, bei der, wenn man sie nicht selber hosten will oder irgendwie Service braucht, nur dann schmale Münze einwirft, das aber auch selber hosten kann. Na, dann bin ich Herr über meine eigenen Daten oder auch Frau über meine eigenen Daten. Das ist halt so ein All-in-One-Anbieter, der auch entsprechend mit so einer hipsteresken Startup-Webseite für guck mal, wie toll und sicher wir sind etc. pp. Ja. Es ist, soweit ich weiß, aktuell immer noch offline, das System, weil die wohl festgestellt haben, ist ein bisschen komplizierter. Also Sicherheit nachträglich einbauen ist immer erheblich komplizierter, wie wenn man es von vornherein mitdenkt.
Ja, das ist üblicher. Ja, immer alles vorne planen und dann umsetzen und nicht wieder zurückrollen und dann.
Genau. In eine sehr ähnliche Ecke stößt, die haben leider auch ein bisschen was verloren. Wir sind wieder mal bei einer Kinder-App. Das ist jetzt nicht die, die wir bei der letzten Sendung hatten, sondern es ist eine weitere. Den Namen finden wir gleich nochmal, den habe ich jetzt gerade verlegt. Da ist so ein bisschen das große Problem gewesen, dass da zum Beispiel auch die Chats und Audioaufnahmen von Kindern, die an ihren Telefonen was gemacht haben, mitgeschnitten und übertragen wurde. Und das besonders perfide an der ganzen Nummer ist, es betrifft eine App, die es explizit als Kinderüberwachungs-App sozusagen. Ne? Also ihr wollt euren Kindern ein Telefon zur Verfügung stellen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben sie zu lange gequengelt. Und ihr wollt aber sicher gehen, dass sie damit keinen Schindluder treiben. Und dann kommen manche auf die Idee, da jetzt eine Überwachungs-App zu installieren, dass sie irgendwie ihr Kind vollständig rundum überwachen können. Wo hält es sich auf? Mit wem chattet es? Wie lange benutzt es WhatsApp? Was schreibt es in das WhatsApp? Und was guckt es sich sonst noch für Schmuddelkram im Netz an? Pro-Tipp. Solche Software ist immer eine schlechte Idee. Vielleicht gar nicht erst installieren, sondern vielleicht eher mit dem Kind zusammen überlegen, was es denn tatsächlich benötigt.
Die alte Weisheit, Technik löst keine gesellschaftlichen Probleme, als Maßstab vielleicht nehmen.
Genau das und vielleicht das Kind nicht direkt an einen Überwachungsstaat gewöhnen, weil das kennt man ja schon von früher, das ne, ist auch keine gute Idee. Das fällt schon fast in so Stalkerware, das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen. Das ist sehr häufig, weil die Kinderschutz-App Kid Security. Wenn sich dann auch noch rausfällt, dass da irgendwie alle möglichen Daten mitgeschnitten werden und die dann auch noch bei dem Hersteller auf dem Server rumliegen und die dann auch noch offen zugänglich sind. Und
vor allem sowas wie Audioaufzeichnungen, wie das jetzt gerade da geklungen hat, ne?
Also Wir haben ja entdeckte Lagen nicht nur Standardinformationen von mit der App überwachten Kinder offengelegt, sondern auch deren private Chatverläufe, IP-Adressen, E-Mail-Nummern, Audioaufnahmen von der Umgebung der Minderjährigen etc. pp. Also es ist einmal so richtig Fallout. Wie gesagt, wir würden von solchen Kinderüberwachungssoftware-Dingern sehr streng abraten, ganz grundsätzlich und sehr pauschal. Wenn es da Gesprächsbedarf gibt, wenn ihr Eltern seid und der Meinung seid, ich muss unbedingt das Kind braucht jetzt unbedingt ein Telefon und ich muss es ganz dringend rund um die Uhr überwachen, dann kommt doch gerne mal mit einem Kuchen am Sonntag um 15 Uhr vorbei, dann reden wir da mal drüber und reden mal über vielleicht etwas sinnvollere Möglichkeiten.
Also es gibt auch so kleine Webseiten, die so eine PDF zum Downloaden als Medienvertrag anbieten, da kann man quasi auf ein Blatt Papier oder auf ein PDF festhalten, wie die Zeiten zum Beispiel sind für irgendwelche Videosachen anschauen, für Spiele, und das tut man dann als Eltern mit dem Kind quasi aushandeln, hält es schriftlich fest, dann wissen die Eltern, was Sache ist, das Kind weiß, was Sache ist, und wenn sich halt eine Partei nicht dran hält, kann man wieder den Vertrag rausholen. Also das finde ich eigentlich eine relativ gute Idee. Es ist halt auch auf jeden Fall datensparsam, ne? Wenn ich das ausgedruckt auf ein Blatt Papier habe, dann liegt es halt bei meinen anderen Akten irgendwie mit dabei. Das Kind passt da drauf auf und kann halt da drauf verlinken. Also auch da lernt man letztens auch dem Kind, wie geht so ein Vertrag. Ne? Da ist auch noch ein Lerneffekt dabei. Können wir, glaube ich, dann später noch Links reinpacken. Ich weiß das nicht mehr auswendig. Gibt's auch in,
findet sich. Medienvertrag, genau, Kinder findet sich, ja.
Genau, gibt es in zig Sprachen. Also nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, Türkisch etc. pp. Das finde ich eigentlich ganz gute Idee für solche Sachen.
Und ansonsten Medienkompetenz aufbauen. Und Medienkompetenz heißt nicht, ich gebe meinem 5-, 4-, 6-jährigen Kind ein Telefon in die Hand und sage viel Spaß und pack da eine Überwachungssoftware drauf. So kriegt man da keine vernünftige Medienkompetenz aufgebaut.
Benutzt vielleicht einfach nur erstmal nur die Onboard-Mittel, die jetzt bei Android oder bei iOS oder was auch immer.
Genau, für zeitliche Einschränkungen zum Beispiel ist es ganz praktisch, oder auch die Sachen, die man dann anschauen kann oder darf und etc. It's complicated, lässt sich hier in einer Sendung auf gar keinen Fall irgendwie abhandeln. Aber ja, gut. Ansonsten, weißt du, wer auch einen Datenverlust zu beklagen hat? Und zwar einen sehr großen Datenverlust.
Nein.
Google.
Google,
oh mein Gott. Google hat einen richterlich beschlossenen Datenverlust durchzuführen. Google ist ja schon so ein bisschen als, wir sammeln gerne mal ein wenig mehr bekannt an Daten, und es kam irgendwie raus vor einiger Zeit, dass Google auch im Inkognito-Modus, also wenn ihr den Google Chrome Browser verwendet habt und ihr habt dann diese wunderschöne Funktion privates Surfen. Ja, also das ist das, wo ihr dann die Schmuddelseiten, die Weihnachtsgeschenke für eure Partnerin, Partner auswählt. Das macht man dann in dem privaten Modus. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass der Browser alles wegschmeißt, was er irgendwie an Cookies und Historie gesammelt hat während einer Session in einem privaten Modus. Turns out, Google hat das einfach mal alles komplett nochmal als Backup hinterlegt bei sich auf den Servern, um da irgendwie Analysen drüber zu fahren.
Ist ja auch interessant, ne? Wenn die Leute, was wollen denn die Leute verstecken? Das will man ja schon wissen.
Genau. Der hat ja das sind ja heimliche Dinge, das kann ja gar nicht. Das wäre ja ganz schlimm. Gab es eine Sammelklage. Google hat sich dann am Ende, nicht, soweit ich es jetzt mitgekriegt habe, nicht endgültig verklagen lassen, sondern in den USA kannst du dann immer ganz gut irgendwie, ihr bekommt jetzt alle irgendwie 3,50 Euro und wir löschen die Daten, und dann gibt es eine außergerichtliche Einigung, dass es dort passiert, und Google muss jetzt mehrere Milliarden Einträge aus dem Inkognito-Sammelding löschen. Und sie müssen jetzt, wenn ihr den privaten Modus aktiviert oder ein neues Fenster aufmacht, dann kommt immer so ein kleiner Splash-Screen, wo da steht übrigens, sie sind jetzt total sicher, weil das ist der private Modus. Und da muss jetzt stehen, dass da Google trotzdem noch Daten sammelt. Vielleicht einfach Firefox installieren.
Ja, mache ich schon immer.
Machen manche schon immer, ja. Da können wir eigentlich gleich noch das hinterher schieben, was jetzt auch rausgeblubbert ist. Meta bzw. Facebook, damals auch sehr schöne Aktion, wenn wir beim Datensammeln sind. Das, ich hoffe, man hat den Sarkasmus bei dem Schönen gehört. Facebook stand ja in einer Zeit lang, hatten die richtig Angst wegen Snapchat. Die haben ihnen irgendwie ganz viele Menschen oder Nutzende abgegraben. Snapchat war irgendwie sehr erfolgreich. Das war diese Nummer, ich glaube, es gibt es immer noch, wo du dann irgendwie kannst eine Nachricht schicken und die löscht sich dann aber nach dem Lesen direkt automatisch. Ja. Und man konnte keine Screenshots machen. Ne? Und Facebook wollte wohl wissen, warum die so erfolgreich sind. Und dann hat sich Facebook überlegt, naja, wir haben da ja so einen VPN-Dienst gekauft, den könnten wir doch jetzt eigentlich so umbauen, dass der den gesamten Traffic von Snapchat mitschneidet. Im Hackerbereich heißt das klassischerweise eine Man in the Middle. Könnte auch eine Woman in the Middle sein. Das ist so, man setzt sich in den Transportweg dazwischen. Normalerweise funktionieren die Sachen verschlüsselt. Gerade so Snapchat ist da natürlich, war da auch recht schnell dabei mit verschlüsselt. Aber auch das sind Dinge, die kann man halt umgehen, wenn man an entsprechend zentraler Stelle sitzt. Und mit so einem VPN-Dienst sitzt man dann an zentraler Stelle. Also wenn man zwischen 2016 und 2019 den VPN-Dienst Onavo und Snapchat oder auch YouTube und Amazon und so einen Kram genutzt hat, dann ist man ziemlich sicher in einer extensiven Datenanalyse von Facebook gelandet.
Anzunehmen, ja. Also ich meine, das ist halt auch immer, ne, also okay, es ist jetzt hier Facebook, aber bei VPN muss man sich halt immer überlegen, wer hat diesen VPN in der Hand und hat er vielleicht noch andere Interessen außer die 3,50 Euro pro Monat.
Genau. VPN macht auch grundsätzlich euer Internet nicht sicherer. Das ist immer so ein, ne, man sieht das immer so schön auf den Webseiten, die mehr oder weniger legale aktuelle Kinofilme oder ähnliches anbieten. Da wird dann ja auch immer sehr viel Werbung für VPN gemacht. Da geht es dann aber nicht unbedingt, dass ihr da sicherer unterwegs seid. Das ist, it's getting complicated.
Ja, das ist sehr kompliziert.
Naja, ich glaube, wir spielen nochmal eine Runde Musik, oder? Und können uns dann mal ein bisschen den Mund reinigen. So viel Facebook und Snapchat, wie ich jetzt gesagt habe. Und die Ärzte, die gibt's noch.
Die gibt's noch?
Die gibt's noch. Und sie sind im Gegensatz zu anderen Gruppen von früher TM nicht ganz so schlimm gealtert.
Okay, dann bin ich gespannt.
Demokratie. Viel Spaß.
Vielleicht die mächtigste Idee der Galaxie, geboren in Griechenland. Millionen gibt sie Hoffnung, Diktatoren fürchten sie, der Grund liegt auf der Hand. Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie. Sie wird überall bedrängt. Das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt, nein, weit davon entfernt. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt, Junge, hast du nichts gelernt? Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. Du bist erforderlich. Es geht nicht ohne dich. funktioniert das nicht. Es geht nicht ohne dich. Demokratie ist kein Fußballspiel, bei dem du nur Zuschauer bist. Ihre Feinde machen überall mobil. Ich hoffe, dass du nicht vergisst. Freiheit ist keine App aus dem World Wide Web. Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widerstehen. Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht.
Die Ärzte, Demokratie. Vernünftig, kann man mal hören.
Ja.
Mit dem expliziten Aufruf, das ist wie beim Zähneputzen, wenn man es nicht macht, wird es braun, geht wählen. Kann ich mich nur anschließen.
Ja, ich gehe mal brav wählen.
Ja. Weißt du, was ich, wir machen jetzt mal einen harten Themenwechsel, die technischen Auswirkungen der Klimakatastrophe. Ich bin da über was gestolpert, ich bin gerne im hohen Norden unterwegs, so Skandinavien oder so. Und eigentlich war mal ein lang gehegter Traum, mal die Nordwestpassage zu bereisen. Das ist da nördlich von Kanada einmal rum. Mittlerweile ist es ein bisschen langweilig geworden, weil es ist nämlich eisfrei im Sommer.
Das heißt, jetzt brauchst du einfach nur noch ein Bötchen und kannst...
Genau, also, genau, brauchst du eigentlich nicht mal mehr unbedingt einen Eisbrecher, also es ist immer noch so ein bisschen ohne, aber und jetzt kam man auf die Idee, ja Moment, da ist ja der Weg eigentlich ganz schön kurz so zwischen Europa und Amerika und Asien und so weiter, und dadurch, dass jetzt kein im Sommer eisfrei ist, wird jetzt ein Seekabel verlegt. Das war vor 30, 40 Jahren noch vollständig undenkbar.
Ja, na klar. Wenn kein Eis mehr im Weg ist, dann ist er relativ stressfrei.
Mhm. Also wir können jetzt dank unseren CO2-Ausstoßen der letzten 150 Jahren ein Seekabel durch die Nordwestpassage ziehen. Und dadurch, dass da jetzt auch noch das ganze Eis wegschmilzt.
Ich sehe da schon die nächste Verschwörungstheorie. Wir haben das Eis weggeschmolzen, also endlich das Internet.
Jetzt wird's krude. Weißt du was, wir leben in der Hohlarktis.
Oh. Oh
Gott. Du lachst jetzt. Ich möchte explizit alle aufrufen, die da gerade lachen, wenn ich behaupte, Deutschland ist Teil der Hohlarktis. Die mögen bitte den Wikipedia-Artikel zum Thema Hohlarktis mal aufrufen.
Oh mein Gott, oh mein Gott.
Es ist keine Verschwörungstheorie. Es geht da im Endeffekt um eine klimatisch einzugrenzende Zone, und der Hohlarktis gehören quasi der komplette Nordhalbkugel an. Da geht es eher darum, was für Flora und Fauna da so unterwegs ist und was für Klimabereiche es gibt. Ja, wenn man sagt, Deutschland ist Teil der Hohlarktis, dann ist man im Endeffekt schlimm. Guten Tag, Mr. Verschwörungsmythos. Und in der Hohlarktis ist ja gerade das Eis so am Schmelzen, und das hat noch einen ganz anderen Effekt. Also außer, dass wir jetzt noch irgendwie neue Unterseekabel kriegen und dann noch schneller Daten durch die Gegend schieben, verlangsamt sich leider auch die Beschleunigung der Erdrotation, was dann dazu führt, dass wir demnächst eine negative Schaltsekunde haben. Das wird dann auch lustig.
Ja.
Also die Erde wird durch das Schmelzen der Erdkappen langsamer in der Umdrehung.
Okay, ist das gut?
Auswirkungen, naja, es ist so minimal, dass es schlussendlich keine Rolle spielt, aber es ist eine Auswirkung, die man so nicht erwartet hätte.
Muss ich dann mehr arbeiten oder weniger arbeiten? Gleich mal ausrechnen?
Ist jetzt nicht unbedingt so in der direkten, akuten...
Wann wird denn die Schaltsekunde durchgeführt? Auch wieder morgens früh um 3 oder wenigstens um 16 Uhr oder so?
Du meinst, dass du dann an diesem einen Tag eine Sekunde weniger Arbeitszeit hast?
Ja, hoffen darf man ja mal.
Ja, üblicherweise macht man das ja eher nachts. Nee, lustiger ist dann eigentlich immer, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob negative Schaltsekunden bei vielen Software-Sachen vorgesehen sind. Das wird, bei GPS gab es ja vor nicht allzu langer Zeit mal so ein paar sehr lustige Effekte, die auch...
Ja, Schaltsekunden sind fies. Ich glaube, in Frankfurt ist auch mal irgendwie das Abfertigungsband für die Koffer mal gestanden wegen irgendeiner Schaltsekunde. Mhm. Ja, Software und Schaltsekunden, best friends.
Software und Datum und Zeitzonen
ja. Mit immer, Schaltsekunden. Immer gut für irgendwelche komischen Verhaltensweisen, ja.
Kaum wurde die Sommerzeit zurückgestellt, gab es an dem ersten Montag danach morgens dann auch eine E-Mail von einem nicht näher genannten ERP-Software-Hersteller. Also wir nutzen dessen ERP-Software mit einem Notfall-Patch, weil gewisse Dinge nicht mehr funktioniert haben. Oh mein Gott. Entschuldigung, war nicht Sommerzeit, ich muss mich korrigieren, es war der 29. Februar.
Schaltjahre.
Ja.
Ja, ist auch natürlich viel. Wird ja immer nur alle 4 Jahre getestet.
Genau, wird nur alle 4 Jahre getestet, kann man mal übersehen, ist auch schwierig, ist auch echt schwierig, ne, sich mal ein Datum umzustellen am Computer, um sowas mal zu testen. Well, lässt dann immer so ein bisschen über Dinge blicken, ist nicht so, dass ich da nicht auch schon mal sehr lustige Fehler gebaut habe, man lernt ja nicht aus, ist nur immer wieder erstaunlich, dass so die gleichen Firmen auf die gleichen Fehler reinfallen. In dem Fall weiß ich ja nicht sogar sehr genau, warum das so ist, aber egal. Und wo wir eigentlich vorher noch bei diesem ganzen Datenschutz und Datenverlusten und Google Chrome schnüffelt raus. Weißt du, was sie jetzt rausgefunden haben? Die finden alles raus. Alles finden die raus.
Was haben sie rausgefunden?
Die ETH Zürich hat herausgefunden, dass 2/3 der EU-Webseiten die Cookie-Banner-Auswahl ignorieren.
Oh mein Gott.
Da hätte das heißt, ja ich klicke niemand seit, mitgerechnet.
Seit Jahren klicke ich einfach umsonst. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt nie gedacht.
Okay, was ist passiert? Was wird gemacht? Ihr kennt sie alle, die geliebten Cookie-Banner, wo ihr dann im besten Fall irgendwie sowas sagen könnt wie ja, alle annehmen und alle ablehnen. Oder Detaileinstellungen. Viele Seiten haben da ja auch noch so lustige Dinge wie, man kann da nur ja alle annehmen oder dann auf Details und dann kriegt ihr eine Liste mit irgendwie wir und unsere 6000 Partner.
Ja, berechtigtes Interesse ist noch ganz gut. Das, so dann im letzten unteren Drittel fängt dann an, so diese berechtigten Interessen dann auf grün zu sein. Der Rest oben ist alles aus. Also hat man schon alles gesehen. Ich habe mir eine Zeit lang ja mal Spaß gemacht, mir diese Banner auch wirklich mal alle anzuschauen, um was man da so Vertäuschungsmanöver macht. Und da gibt es schon interessante Versuche, ja.
Sagten Sie Dark Patterns?
Ja.
Dark Patterns ist der Begriff für, man versucht, den Menschen vorm Computer dazu zu bewegen, eine Entscheidung zu treffen, die er eigentlich nicht oder sie nicht treffen wollte. Oder sie dazu zu verleiten, falsch zu entscheiden. Die schönsten Beispiele sind dann so dieses so, alles akzeptieren in groß, fett, bunt und in diesen Klick-mich-an-Farben und dann nebendran ganz klein ein Link in hellgrau auf weiß mit... Ja,
oder ich habe es auch schon gesehen, im Fließtext dann drin, oben drüber.
Alles nicht erlaubt und eigentlich ist es auch eben, wenn ihr sagt, so ich will hier, ich lehne alle ab, dann dürfen eigentlich auch nichts irgendwie entsprechend nachgeladen werden von anderen Seiten oder entsprechende Cookies gesetzt werden und ähnliches. Und das ist klar, dass das nicht funktioniert.
Es ist meistens ja schon alles geladen, bis es der Cookie-Banner kommt ja wahrscheinlich auch von woanders her in der Regel.
Richtig, das ist dann das Nächste. Da bin ich immer ganz glücklich drum, weil ich blocke ja immer alles, was nicht von der ursprünglichen Domain kommt. Sprich, ich kriege weder den Cookie-Banner noch die Werbung noch.
Ja, also es gibt manchmal so lustige Sachen. Ich glaube, beim Spiegel war das mal eine Zeit lang so ein Bug, dass der Adblocker, die haben dann gesagt, ey, macht bitte den Adblocker aus. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn du nicht weißt, wie dieser Adblocker ausschaltet, hier geht's zur Seite. Dann kam aber wieder ja Adblocker-Blocker und hat ihre eigene Anleitung geblockt. Das fand ich sehr interessant.
Ja, also mit diesem ganzen Adblocker-Blocker und Blocker-Blocker-Adblocker.
Ja, es ist ja Thema, dasselbe das Krieg am Ende des Tages.
Ja, ja, es ist einfach. Und es ist so einfach, schnelle und performante und gute Webseiten zu bauen, die nicht den ganzen Kram von extern nachladen. Webseiten, die ich aufmache und die von extern einen, also von, ne, du rufst spiegel.de auf, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel, da ist es nicht so, aber rufst spiegel.de auf und ich blocke halt die Anfragen, die dann nach einem murgelbrumpf.de gehen. Die fliegen bei mir halt raus, das, ne, und dann geht das Menü nicht, weil du ein JavaScript von extern nachladen musst, damit dein Menü auf deiner eigenen Seite geht. Seid ihr eigentlich doof?
Offensichtlich.
Offensichtlich ist die Horde der Webentwickler teilweise ein bisschen doof und der Webentwicklerin, da wollen wir auch nicht. Naja, und unvernünftig. Aber wir kommen zum Ende. Wir haben schon irgendwie 19.56 Uhr oder 57. Ich glaube, wir sagen einfach Tschüss.
Ja,
Tschüss. Wünschen euch alles Gute. Verschlüsselt immer schön eure Backups und lasst euch nicht erwischen. You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cal-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Future girlfriend, this is what I sound like. Photos ending, cupping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-Tang. Moin, pain, boom, jump, pain. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, hypertext, 7, 8, 9, 10, 10. It's an index finger party. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on, come on, a holla website. Let me take a new paper. Forget I'm in your extended network. Biatch. X-Force.